Dann einen wunderschönen guten Nachmittag auf dem Easter Egg. Wer hatte denn heute schon ein Premium-Getränk? Gerne mal alle die Hand heben, das sind einige. Dann wunderschön, dass ihr hier seid, denn unter anderem Ufer haben wir zu verdanken, dass wir dieses wunderbare Getränk trinken können. Wir sprechen heute darüber, wie wir die Arbeitswelt hacken und ein bisschen menschlicher, demokratischer und solidarischer werden. Dann viel Spaß, Uwe, und danke dir.
Ja, das wäre super. Noch gar nichts gemacht von Applaus, ne? Eigentlich würde ich ja als Mensch mit Autismus den letzten Talk noch ein bisschen verarbeiten wollen, aber jetzt starten wir direkt. Denn der Talk hat den Titel Arbeitswelt hacken und was meine ich damit? Die meisten von uns müssen ja in irgendwas arbeiten, Erwerbsarbeit machen und das ist ja nicht so schön organisiert, wie das hier mit den Engeln passiert, sondern das ist ja oft fremdbestimmt und hat viele Nachteile, so eine Arbeitswelt. Und in einer idealen Welt, sage ich mal, würden alle Menschen das arbeiten, was sie wollen, was sie können, so viel sie wollen, wann und wo sie wollen und so weiter. Da sind wir aber nicht. Und die Frage ist, wie kommen wir vom aktuellen Zustand in den, wo er es eigentlich vielleicht besser wäre? Und was kann man da ganz konkret auch relativ einfach tun? Also ich erzähle nichts von einer hochtrabenden wissenschaftlichen Theorie, sondern sehr aus eigenen Erfahrungen, aber davon habe ich eine ganze Menge, inklusive Fehlern, die ich schon gemacht habe, die ihr vielleicht nicht auch noch selbst machen müsst. Genau, auf MediaCCC findet ihr frühere Talks und der letzte ist vom 35C3, da habe ich das noch genannt, Wirtschaft hacken. Und das beschreibt so ein bisschen auch mein Hauptprojekt, das Premium-Getränke-Kollektiv gibt es seit über 23 Jahren. Und das gibt es nach letzter Zählung in 23 Hackspaces, kein Witz. Und auf Chaos-Events wie diesem, dafür sind wir sehr dankbar. Und dieses Projekt lief 19 Jahre gut und zuletzt richtig schlecht durch ein paar schwere Fehler, von denen ich euch gerne berichte. Der zweite Erfahrungszusammenhang ist Getränkelogistik beim Fusion Festival. Da bin ich auch schon seit 9 Jahren. Und da gibt es vieles zu berichten von einer hierarchiearmen Zusammenarbeit. Da ist es so ein bisschen ähnlich wie die Kultur hier. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die ihr vielleicht gebrauchen könnt in euren Arbeitszusammenhängen. Und dann gibt es noch so abstruse Dinge wie über 60 Beratungen, die ich machen durfte, bis hin zur Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Kein Witz, ich habe Beweisfotos. Da sind auch ein paar Dinge ableitbar, weil da auch Menschen arbeiten. Und dann gibt es noch so Sachen wie Aufsichtsratsvorsitzender einer Lastenradgenossenschaft und Vermieter bin ich auch noch und seit über 2 Jahren an der Uni Hamburg im Nachhaltigkeitsbüro vom Präsidium für 25 Leute zuständig im öffentlichen Dienst, wo man eigentlich denken sollte, da geht nichts mit Veränderungen, aber da geht doch eine ganze Menge. So, das habe ich euch erzählt, damit ihr so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, mit wem ihr hier redet und damit ihr das als Summe an Erfahrungen aus verschiedenen Arbeitszusammenhängen begreift, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber eben da arbeiten überall Menschen und Menschen können ziemlich viel, wenn man ihnen die Freiheit dazu lässt. Menschen können aber auch ziemlich viel Negatives, wenn man ihnen die Freiheiten dazu lässt. So. Und bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wie sieht denn so ein Zielzustand aus, wo wir hinwollen? Also für verantwortliche Personen, aber auch für die, die mit denen zusammenarbeiten. Das ist ja so immer so ein Zweiklang. Ne? Die Person, die eine Kultur schaffen will, braucht welche, die sie auch mittragen und so. Und ich sehe da eigentlich ein paar Punkte, die so ziemlich pauschal eine gute Idee sind. Also der erste wichtigste Punkt vielleicht wäre sowas wie psychologische Sicherheit zu schaffen. In dem Sinne, dass persönliche Schwächen oder auch neurodiverse Besonderheiten, aber auch Fehler gar kein Problem sind, wenn es nicht jetzt halt krass ne, zu viel wird, irgendwie 5-mal den gleichen Fehler. Das muss klar sein, sowas ist alles in Ordnung. Denn nur dann sind Menschen eben bereit, auch mal was Neues zu machen, in Verantwortung zu gehen und auch ihre ehrliche Meinung zu sagen. Und das kann man prägen, indem man das sagt und dann auch sichtbar vorlebt. Und das kann dann dazu führen, dass man so einen Ruf kriegt. Wir haben zum Beispiel an der Uni jetzt eine Abteilung, da kommen Menschen ins Erstgespräch, also Kennenlerngespräch für den Job und sagen dann, ja, ich habe ADHS, ich habe Depressionen, ich habe Tourette und so. Und dann sage ich, ja gut, dann weiß ich das, dann gehen wir damit um, kein Problem. So, und dann stellt sich raus, wenn man das auch nicht zum Problem macht, dann können solche Menschen genauso oder besser arbeiten wie andere Menschen. Zweiter Punkt wäre sowas wie eine klare Orientierung, was zentrale Personen in der Regel liefern sollten, also quasi eine Richtung, in die man gehen möchte, aber nicht zu deutlich, welche Schritte man dafür gehen möchte, weil das doch auch einen gemeinsamen Entscheidungsprozess aus meiner Sicht braucht, damit man quasi auf ein gemeinsames Verständnis auch kommt, also sich auch gegenseitig kennenlernt und versteht, in welcher Rolle und mit welchen Hintergründen agiert die andere Person so, wie sie es tut. Aber Orientierung ist eben oft die Aufgabe von zentralen Personen. So, danach würde ich sagen, bitte maximale Freiheiten für die Menschen einräumen. Also was, wann, wo, wie lange, womit gearbeitet wird, das sollte möglichst frei gewählt werden, so frei wie es irgendwie geht. Je nach Zusammenhang ist das unterschiedlich frei, das ist mir klar. Ein Krankenhaus hat mehr Vorschriften als eine IT-Bude, aber so weit wie möglich sozusagen sollte das frei sein, damit letztlich der Job sich in das Leben der Menschen einpassen kann und nicht die Menschen ihr Leben um den Job drumherum bauen müssen. Und da geht auch im öffentlichen Dienst ziemlich viel, da war ich selbst überrascht. Und letzter Punkt, Hierarchien hat man in der Regel durch Inhaberinnenschaft oder durch zentrale Rollen oder sowas. Aber das kann ja auch eine Entlastung sein, im Sinne von, eine bestimmte Aufgabe ist nicht meine, sondern das ist die Aufgabe der Stelle über mir. Oder eben, wenn ich irgendwie doch einen Fehler mache, dann kriege ich nicht selber auf den Deckel, sondern dann kriegt die verantwortliche Person auf den Deckel. So, und das kann man relativ simpel so machen, je nach Zusammenhang, da komme ich noch zu. Und dann kriegt man Dinge raus, wie zum Beispiel, also Lohn in Form von ausreichend Geld, das muss stimmen. Wenn das zu wenig ist, haben Menschen Schmerzen. Dann muss das eine hohe Sicherheit geben für den Job, aber auch für die persönliche Sicherheit. Maximale Freiheiten sind ein Wert für sich. Das ist ziemlich produktiv, wenn man die hat. Sinn der Tätigkeit könnte auch noch ein möglicher Lohn sein. Solange dieser Ansatz noch nicht normal ist, sondern so herausragt, sage ich mal, hat das auch einen Sinn, das so zu leben. Darüber kann man dann auch reden. Da gibt es dann Reichweite als fünften Faktor. Sechster Faktor könnte persönliche Weiterentwicklung sein. Und der siebte Faktor, den ich lange nicht verstanden habe, aber dann auch mit dem Talk vor meinem, authentisch sein können, man selber sein und nicht so zwei Persönlichkeiten maintainen, das kann sehr anstrengend sein. Und wenn man das nicht muss, dann sind Menschen gesünder und in dem Gesamtpaket leben Menschen dann auch gesünder, als wenn sie in einer ungesunden Arbeitsumgebung sein müssen. Und da wir große Teile unseres Lebens in der Regel mit Arbeiten verbringen, ist das eine wirklich wichtige Sache. So, ich habe euch Fehler versprochen, die ihr nicht selbst machen müsst. Und wir haben mit dem Premium-Getränke-Kollektiv haben wir Dinge übertrieben. Ich sage mal so, die ersten 19 Jahre lief das gut. Also es ging darum, die Gleichwürdigkeit aller Menschen in die Wirtschaft zu tragen mit Konsensdemokratie, mit allen Beteiligten. Das ist bisher einzigartig. Einheitslohn, Antimengenrabatte, keine Werbung, also alles, was nicht im BWL-Buch steht, quasi das Anti-BWL-Buch umgesetzt. Und das lief 19 Jahre ganz gut, auch inklusive das erste Pandemiejahr. Und da haben wir zum Beispiel eine freiwillige Umverteilung der Gelder gemacht, ohne schriftliche Verträge, das haben wir noch nie gemacht, also schriftliche Verträge und ohne Zinsen, die haben wir auch noch nie genommen. Das lief total gut, sehr solidarisch und dann kam Staatsgeld und ich dachte, geil, jetzt haben wir zwei Absicherungen, die Gemeinschaft und Staatsgeld. Aber ich habe unterschätzt, dass Staatsgeld ein anderes Geld ist als unseres, das weckt nämlich Gier. Und plötzlich hatten wir Fake-Jobs, auffällig große Stundenabrechnungen, immer mehr Meetings, weil man da einfach sitzen kann und trotzdem bezahlt wird. Dann hatten wir so auch wirklich drastische Betrugsfälle, die jetzt zwar auch vor Gericht sind oder beide abgeschlossen sind mit so einem Vergleich, also halb gewonnen, sage ich mal. Und wir hatten sogar vergebliche und erfolgreiche Erpressungen, also richtig übel. Und dann so drumherum diese ganze Palette von, musste ich erstmal lernen, also Manipulationsmethoden, Derailing, Reframing, Gaslighting, Missbrauch von vermeintlichem Sexismus und so weiter, also das volle Programm. So, warum war das überhaupt möglich? Also warum konnte denn das denn so schiefgehen? Ich glaube, wir haben vorher vier Fehler gemacht, die ihr nicht machen müsst. Und wahrscheinlich ist in euren Unternehmen das sowieso schon so, aber ich esse jetzt nochmal, weil wir sind sozusagen in das unbekannte Gebiet vorgedrungen, haben gemerkt, ah, das brennt und sind wieder zurück. Also wir haben überhaupt keine Auswahl der Personen gemacht, die mit uns arbeiten durften, weil ich dachte, jeder Mensch hat eine Chance verdient, egal was in der Geschichte vorher war. Deswegen haben wir gar keine Zeugnisse, Referenzen, nichts angeguckt, sondern du möchtest einen Job haben, wir können den anbieten, alles klar, probier's. Dann haben wir gesagt, keinerlei Probezeit, also sofort volle Sicherheit für alle. Ja, voll schön, aber in der Kombination keine Auswahl und keine Probezeit kann man krass daneben greifen. Dann haben wir gesagt, keinerlei Kontrolle von Arbeitsergebnissen, volles Vertrauen für alle, auch voll schön, aber geht nicht mit allen Menschen. Und keinerlei Kontrolle von Abrechnungen, weil Hierarchien sind blöd und die wollen wir auch nicht. Ja, das kann man mit vielen Menschen so machen, aber nicht mit allen Menschen. Und das hat dann zu den beschriebenen Problemen geführt und wir haben trotzdem niemand gekündigt. 10 Menschen von den 12 im Kernteam sind aber über die letzten 4 Jahre freiwillig gegangen, weil sie auch beim Beschiss erwischt wurden zum Beispiel. Und die übrigen 3 Leute müssen das jetzt zurückdrehen und die Schäden aufräumen. Aber alles andere bleibt. Also Konsensdemokratie bleibt, keine Gewinne bleibt, Anti-Megawatt bleibt, diese ganze Geschichte bleibt. Nur wir müssen bei den beteiligten Personen doch wirklich viel besser filtern. Und was mich da persönlich wundert, ist, wie stark das, ich sag mal, aus meiner Sicht unnormale Bild von Wirtschaft in vielen Köpfen ist. Es fehlt zum Beispiel manchen Menschen die Kapazität zu verstehen, dass das Geld, was sie von uns bekommen wollen, vorher verdient werden muss. Selbst wenn man das erklärt und sagt, pass auf, ne, Produktion, Lager, Logistik, Getränkehandel, Abrechnungen, Bezahlungen, Finanzamt, Kosten, tralala, und das über ist, das könnt ihr dann haben. Es ist in manchen Köpfen, will es nicht rein, sondern es ist so ein Bild, so Unternehmen haben einfach immer Geld. So, aber ist nicht so, ja. Dann fehlt manchmal die Kapazität zu verstehen, dass ein Kollektiv auch ein Geben und Gegeben bekommen bedeutet. Also Solidarität in der Pandemie, ein paar tausend Euro im Voraus kriegen, ja, schön. Und wenn es später eng wird und die Person auch was geben könnte, dann plötzlich so, nee, also das finde ich jetzt nicht gut und so. Also ein Kollektiv ist dann keine Einbahnstraße, aber das ist in vielen Köpfen eben so, dass ein Unternehmen pauschal Geld hat und ausgebeutet werden kann. Und vielleicht manchmal auch sollte. Es gibt böse Unternehmen, aber es gibt halt auch welche, die sich bewusst gut benehmen und die dann auszubeuten, macht irgendwie keinen Sinn. Und was mich daran besonders verwundert, ist, dass es so zwei Unternehmen gleichzeitig in den Köpfen geben kann. Es kann das Premium-Kollektiv geben mit diesem genannten hohen Anspruch. Und eine Minute später, wenn das Geld dann fehlt, ist es Uwes Problem. Und das passiert gleichzeitig. Und das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das gleichzeitig in den Köpfen sein kann. Aber das ist immer bei manchen Menschen ist das so. Und was auch fehlt, ist das Verständnis, dass Miteigentum an so einem Unternehmen, das wollen schon manche, dann auch mit Haftung bedeutet. Ja, also ist doch irgendwie klar. Also es gab, habe ich das vorhin schon gesagt, 3 Übernahmeversuche von innen, auch mit zum Teil wirklich psychisch drastischen Methoden. Und beim 3. Mal habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr habt gewonnen, ich übertrage euch das, ich kann nicht mehr. Aber ich übertrage dann bitte auch die Haftung für die Staatshilfen mit, weil die hängt noch an mir. Und dann war das Feedback so, ja, nee, das würden wir dann nicht wollen. So. Ja, mit haben heißt auch mit haften. Ne? So. Also Kurzversion, Personenauswahl machen, Probezeit machen, Arbeit und Abrechnung grob prüfen. Nicht genau, nicht auf die Minute, keine Kamera, das will niemand. Aber wie meinte das eben die Vorrednerin, wenn man sich mit was auskennt, man guckt einfach drauf und sieht, ne, wenn ihr ein Stück Code seht, wo ihr euch auskennt, die Fehler springen euch förmlich an, ihr müsst gar nicht suchen. Und das reicht. Und was wir auch gelernt haben, da haben wir ein bisschen geschlampt, einen Code of Conduct sollten wir gehabt haben und Strukturen, die den auch anwenden, aber dabei auch auf Missbrauchsmöglichkeiten gefasst sein. Das wäre generell der Take mit Menschen, also Vertrauen ja, sehr gerne, Vorbereitung auf Missbrauch auch ja. Das ist einfach das, was wir gelernt haben und das wollte ich mit euch einmal teilen. Positiver kann ich vom Fusion Festival berichten. Das ist eine Gruppe, die ist so ein bisschen ähnlich wie das Chaos. Also es wird auf Erfahrungen gehört, aber es wird zugleich hinterfragt. Niemand hat automatisch recht. Und speziell in der Logistik, meiner Meinung nach, fehlte aber so ein bisschen der Fokus auf Sicherheit. Und dann habe ich so über die Jahre versucht, das immer sicherer zu machen. Habe auch Leute genervt, aber eben zum Beispiel in so einer Halle möchte man doch eigentlich so eine leuchtende Warnweste haben, damit man gut gesehen wird. Und dann gab es Menschen, die das nicht machen wollten. Und dann habe ich denen jetzt letztes Jahr schwarze Warnwesten, das ist nicht so sinnvoll, aber mit leuchtenden Streifen immerhin, mit weißen Anarchiezeichen gemacht. Und die haben sie dann angezogen. Also manchmal sind unkonventionelle Methoden nötig. Aber wirklich viel gebracht hat der Hinweis auf langsames Arbeiten. Es gab da erfahrene Menschen, die das so schnell und flüssig gemacht haben und dachten, sie haben das alles im Griff und dann passieren die Unfälle. Und es gab neue Menschen, die die Erfahrenen gesehen haben und dachten, aha, ich muss hier schnell sein. Also war das dann beides schnell und beides gefährlich. Und da war der große Hinweis in der Halle dann wirklich entscheidend, bitte arbeitet langsam, damit wir keine Personenunfälle haben, nichts Teures kaputt machen und wenig Paletten umschmeißen. Aber Stichwort psychologische Sicherheit, es werden Paletten umfallen, das ist jeder Person schon mal passiert. Das ist dann okay, niemand lacht, wir räumen zusammen auf, fertig. Und damit ist für alle Beteiligten klar, wenn was umfällt, ist nicht schlimm. Dadurch sind Menschen weniger nervös und es fällt weniger um. Ja, also so einfach kann man das machen. Und das mache ich dieses Jahr wieder und da freue ich mich schon jetzt schon drauf. So. Dann wollte ich euch berichten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Irgendwie total abstrus. Da kam eine Gmail, so hey, ich arbeite für die Regierung da und ich möchte gerne einen Berater einladen. Und ich so, klar, das wird eine echte E-Mail sein. Was aber tatsächlich. Ich war dann 8 Tage da und habe ein staatliches Forschungsinstitut beraten sollen, die hohe Fluktuation hatten bei den Mitarbeitenden, aber nicht wussten warum, weil sie nur eine Art von Top-Down-Führung kannten. Und die ganze Kultur, das ganze Land ist auch sehr autoritär geprägt. Das heißt, das war für die irgendwie so gelernt, bekannt, aber nicht gewusst, wie es denn stattdessen geht. Und die Mitarbeitenden hatten irgendwie Änderungswünsche, aber sie wussten nicht wie. Und die Führungskräfte hatten sogar richtig Angst, was Neues einzuführen. Und dann war ich 8 Tage da, habe ein bisschen mich umgehört und habe dann was vorgeschlagen. Und zwar behaltet die formale Struktur bei, ändert daran nichts. Und alle so, oh, gut, dann erschreckend. Wir müssen erstmal nichts ändern. Aber gebt euch bitte das Ziel, diese formalen Strukturen und Anweisungen und Vorgaben, ne, wer arbeitet wann, wo und was, so selten wie möglich zu benutzen. Da hat man plötzlich viel Freiheit, um alles andere zu machen. Und zum Beispiel klein angefangen mit Arbeitszeiten vielleicht, Arbeitsorte ein bisschen zu lockern, das war vor der Pandemie. Oder auch dann später, wenn man sich ein bisschen besser kennt, auch über Geld zu reden und so. Ne? Also da kann man dann richtig viel machen. Und wenn es nicht klappt, hat man immer noch die Hierarchie in Kraft und kann Dinge wieder anschieben. Und dieser, das ist nicht mal ein Hack, das ist nur ein kleiner gedanklicher Schritt, ja, der geht sehr, 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 sehr oft. Also Hierarchien erstmal behalten, dann haben keine Leute Angst, es ändert sich erstmal nichts, aber so selten wie möglich benutzen. Und was ich da gesehen habe, aber was auch woanders nicht selten ist, dass auch Führungspersonen Angst haben und an Hierarchien und Zuständigkeiten und Rollen festhalten, weil sie es nicht anders kennen und auch nicht anders können und richtig Angst vor was Neuem haben. Und ja, Neues ist auch ein bisschen komisch und Weiterentwicklung ist schwierig und niemand ist perfekt, aber trotzdem ein bisschen bewegen kann man da vielleicht doch. Und wenn ihr mit verantwortlichen Personen arbeitet, könnt ihr ja die auch ansprechen, wenn ihr ein gutes Verhältnis habt und sagt, hey, ne, wollen wir mal versuchen, irgendwie die Urlaubsplanung nicht zentral zu bestimmen, sondern zu lockern, das könnte zu besseren Lösungen führen. Und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch bestimmen. Ja, also so ein bisschen einladen, auch die Entwicklung. Und wenn das nicht geht in eurem Unternehmen, wo ihr arbeitet, dann habe ich auch schon oft gesehen, kann sinnvoll sein, als Abteilung erstmal als U-Boot zu fahren, also unterhalb der Oberfläche, sich erstmal zu wandeln. Und durch mal zu gucken mit so einem Periskop, ist schon das Klima reif für ein Auftauchen? Nein, noch nicht. Und wenn es soweit ist, taucht ihr auf. Oder natürlich einfach dann durch bessere Ergebnisse für Aufmerksamkeit sorgen. Also die Frage, die dann kommt, wenn man nämlich mit Menschen vernünftig arbeitet, dann arbeiten die eben auch vernünftiger. Wie haben die das denn so schnell und so gut hingekriegt? Ja, können wir mal drüber reden, warum das so war. Ne? So, dann bin ich im letzten Block, der Job an der Uni Hamburg. Da dachte ich, als der Anruf kam, willst du nicht da irgendwie arbeiten? So, das ist dann irgendwie ein graues Büro am Ende von einem Flur. Der Bereich dessen, was ich wirklich ändern kann, ist irgendwie so klein. Die Liste der Anforderungen ist so lang. Hemd anziehen, Mund halten, so dachte ich, ist öffentlicher Dienst. Ist aber nicht so. Ich bin da jetzt über 2 Jahre und eine der ersten Jobhandlungen war, eine E-Mail zu schreiben an 60.000 Leute mit weiblicher und männlicher Anrede, um zu einer Veranstaltung einzuladen. Und ich dachte so, Gleichwürdigkeit aller Menschen, ich muss mich mal kurz strecken, meinen Job riskieren, ich schreibe mit Doppelpunkt innen alle an und ignoriere eine ausdrückliche Anweisung aus dem Präsidiumsbüro. Das ist eigentlich, dachte ich, Kündigungsgrund, Probezeit, so. Und das Feedback war 2 Wochen später, Herr Löhrmann, vielen Dank, das war ganz gut, wir ändern jetzt die Policy. So, dann. Okay. Und das hat dann Folgen, weil dann zum Beispiel eine Person, die dann bei uns angefangen hat zu arbeiten, hat sich dann gemeldet und gesagt, hey, ich bin weder weiblich noch männlich, möchte neutral angesprochen werden. Ich so, ja, klar. Ne? Und meinte dann, danke für die Toleranz. Und ich so, nee, das ist keine Toleranz, das ist dein Recht, richtig angesprochen zu werden. Und wenn mir das mal falsch passiert, weil ich dich männlich lese, bitte nicht böse sein, aber ich beachte das natürlich. Und dann war die Person für die, sag mal, vernünftige Behandlung dankbar und hat dann angeboten, nach ein paar Monaten ein Python-Programm zu schreiben, mit dem wir 300.000 Einkaufsdaten kategorisieren und dann klimabilanzieren konnten. Und hat später dann gemeint auf Nachfrage, naja, da wollte ich einfach irgendwie was zurückgeben, ich wurde ja vernünftig behandelt. Also ne, das hat der Uni Hamburg locker ein halbes Jahr gespart. Und das sind dann so vermeintliche Kleinigkeiten, die dann einen großen Unterschied machen. Dann nochmal weiter zurückgedacht, so 2 Jahre, da hatten wir unsere erste Großveranstaltung. Dann gab es so ein Programm, also Präsident redet, meine Nicht-Chefin redet, wir erzählen was, der ASTA und das studentische Nachhaltigkeitsbüro redet. Und die waren natürlich alle vorne, hatte ich organisiert mit so Platzkarten, dass ich die auch sehe und in der Reihenfolge und so. Und dann kamen die Studierenden und sagten, wir sollen da vorne sitzen. Und ich so, ja. Ja, wir durften sonst immer nur hinten sitzen und nichts sagen. Was? Nee, das machen wir bitte anders. Wir hören euch bitte zu. Und dadurch haben wir auch übrigens den Campus mal ein bisschen befriedet. Da war nämlich vorher richtig Alarm mit Besetzungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Drohungen, alles Mögliche, weil die Studierenden sauer waren, weil einfach nichts passiert ist in Nachhaltigkeit und nicht mit ihnen geredet wurde. Und siehe da, wenn man miteinander redet, dann sind die plötzlich vernünftig, die Studierenden, warum auch nicht? Und man kann gemeinsam Dinge machen. Und dann gibt's eben auch solche Sachen wie, wie habt ihr das so schnell geschafft, diese 300.000 Einkaufsdaten? Naja, wir haben Menschen vernünftig behandelt und dann arbeiten sie vernünftig. Ja, es ist wirklich so einfach oft. Aber es hat eben auch rechtliche Grenzen, gerade im öffentlichen Dienst. Zum Beispiel von den jetzt bis zu 25 Personen, für die ich zuständig bin, das sind 3 Teams. Und eins von den Teams wählt zum Beispiel die nächsten KollegInnen selber aus. Aber das dürfen sie nicht, deswegen machen sie das natürlich auch nicht so, sondern die machen mir dann einen Vorschlag und dem stimme ich dann zu. Das kann ich machen, ist ja kein Problem. Auch an der Uni hatten wir aber einen Betrugsfall, der hat mit unseren Stunden beschissen, und zwar auch wirklich drastisch. So, das ist nichts, das ist perfekt, wir auch nicht. Aber da habe ich gestaunt, was die Uni Hamburg kann und sogar muss. Die muss nämlich dann die zu viel ausgezahlten öffentlichen Mittel zurückholen. Da gibt es gar keine Diskussion. Also da geht was. Und mit einem Team, was man dann so behandelt, kann man viel machen. Und ich sag mal, wenn ihr euch jetzt das Team wie ein Segelboot vorstellt, dann ist es schon bei gutem Wetter und ein bisschen Wind und Sonne und das Boot ist heil und allen geht's gut, ist man damit schon schneller und besser unterwegs. Aber ob es richtig trägt, sieht man erst in der Krise. Und da haben wir gerade eine, weil wir haben eine Budgetkürzung. So, Details kann ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, aber wir haben eine Budgetkürzung und das auch erst sehr spät. Ja, was macht man dann? So, dann habe ich erstmal alle gefragt, wer geht denn sowieso ins Ausland, Praktikum, Studiumsende? Bitte mal die Pläne offenlegen, wenn ihr das schon könnt. Damit sind 5 Leute schon mal von der Payroll runter. Und dann wird's spannend, wer würde denn freiwillig auf Arbeitsstunden und damit auch auf Geld verzichten? So, das haben 12 Leute gemacht, was nur geht, wenn man vorher wirklich einen guten Draht aufgebaut hat. Und dann habe ich gefragt, wer braucht den Job denn finanziell eigentlich überhaupt nicht? Weil reiche Eltern, so gibt's ja auch, das waren auch 5 Leute. Und davon haben jetzt 2 auch schon früher gekündigt, damit andere länger getragen werden können. Also richtig gute Solidarität. Und das ist bis jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel. Aber da fehlt ja was, oder? Also ich kann ja nicht von allen Mitarbeitenden Verzicht erbitten und selber keinen machen. Ja, und das erzähle ich jetzt nicht, um hier mich selber zu loben, sondern um das zu verdeutlichen, dass so eine Kultur auch sehr schnell zerstört werden kann und dass, wenn die ganze Abteilung sich bewegen muss, müssen sich die verantwortlichen Personen auch bewegen, sonst ist das Vertrauen schnell hinüber. So, und dann habe ich das gerechnet, was die anderen verzichtet haben, habe das aufgerundet, habe meine Situation mir vergegenwärtigt, habe gesagt, okay, ich lege auch 2 Monatsgehälter mit in den Topf. Und das war lustig intern, weil das ist natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Wie geht das? Geht gar nicht und das müssen sie nicht und so. Doch, wenn ich alle um Verzicht bitte, muss ich selber auch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich die Budgetzusage fürs nächste Jahr, also 2026, jetzt schon habe, was sonst viel, viel, viel später kam. Also da ist auch ein kleiner Hack passiert. Und wenn ihr eine Budgetkürzung habt, dann macht es vielleicht so ähnlich, ne? So sozial wie möglich. Wer kann, möchte verzichten, aber ihr bitte selber auch als verantwortliche Person, sonst ist das nicht glaubwürdig. Und dann kann man auch in der Krise aufspielen und kann die Organisation noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Also die Arbeitswelt hacken, das geht. Auch in Rahmen, die man dafür erst gar nicht so vermuten würde. Hierarchien haben manchmal gute Funktionen, habe ich auch jetzt gelernt. Aber je seltener man sie formal benutzt, desto besser. Und am Ende ist es wirklich sehr simpel, glaube ich. Psychologische Sicherheit herstellen und halten, dass alle wissen, Schwächen, Besonderheiten, Fehler sind kein Problem. So, und wenn eine Krise kommt, werden alle mit durchgezogen, die es brauchen. Klare Ziele und nachvollziehbare und so weit wie möglich auch gemeinsame Entscheidungen treffen, damit die Menschen wissen, wohin geht's, was wir machen und wie, aber auch mitreden können daran. Dann maximale Freiheiten bieten, was, wo, wann, womit, wie gearbeitet wird, aber die Umsetzung grob kontrollieren, sonst ist das eine Einladung zum Missbrauch. Und dann die Hierarchien, die ist in der Regel weiterhin da, die kann aber auch entlasten, Verantwortung übernehmen und sollte formal nur benutzt werden, wenn wirklich zwingend nötig. Und dann gilt mein Satz aus der Ankündigung, wer Mitarbeitende vernünftig und menschlich behandelt, bekommt in der Regel Mitarbeitende, die zufriedener sind und motivierter, sind, besser arbeiten. Ja, ist ja eigentlich klar. Warum ist das nicht überall so? Da müssen wir hin und dazu wollte ich euch einladen. Das war der Talk und jetzt bin ich offen für Fragen.
Erst einmal ein großes Dankeschön für deinen Vortrag und wir haben auch noch Zeit für Fragen. Haben wir denn Fragen? Da sehe ich jemanden. Ich komme direkt zu dir.
Kennt ihr diese Mikrofone, die so wie so ein Würfel aussehen, aus Schaumstoff, die man einfach wirft?
Dafür müsste ich werfen können.
Cool. Sie haben am Ende ein Beispiel erzählt, wie Sie zum Beispiel in diesem speziellen Fall durch Kürzungen auf Sachen verzichten konnten. Das kann ich gut nachvollziehen, fand ich auch super toll. Wie kann man insbesondere in universitären Umfang oder ähnliche Situationen vermeiden, dass dieser Verzicht zu einer neuen Normalität wird, sodass dann bei nächsten Budgetplanung diese Kürzung schon dabei ist und dann wird man versuchen, noch zu kürzen?
Das ist also mehrere Fragen in einer. Ich sag mal so, die Hochschulen in Deutschland sind sowieso strukturell unterfinanziert, das ist klar. Es gibt aber auch Ebenen, wo Geld ausgegeben wird, was ich zumindest nicht verstehe. Also das gibt diese beiden Seiten. Wir haben das große Problem, dass nach meiner Kenntnis 2/3 der deutschen Mitarbeitenden in Universitäten befristet sind. Das führt zu großer Unsicherheit. Das ist ein Riesendrama, das müssen wir dringend ändern. Im Moment ist die Situation aber so, wie sie ist. Wir müssen damit umgehen, was wir haben. Und dass eine Budgetkürzung kommen kann, das kann immer sein. Das kann sein, dass wir jetzt, ich sag mal, bei der nächsten Wahl hier ein schlechteres Ergebnis haben und dann die Nazis an der Uni-Finanzierung sägen oder so. Da ist man nie ganz sicher vor, leider. Man kann aber versuchen, auch das unternehmerisch ein bisschen zu denken und mit Drittmitteln, ist auch kritisch, ich weiß, aber das schafft eine Unabhängigkeit. Und Projektförderungen habe ich natürlich auch welche beantragt, die vielleicht noch kommen, auf mehr Standbeine zu stellen. Aber ganz sicher wird man da nie sein. Also man kann sich auch mit dem Segelboot einen Kurs planen und überlegen, wo fahre ich lang und wo sind die Strömungen und Tiefen. Und dann kommt doch ein Frachter quer und du musst umdisponieren. Ganz wird das nie gehen, aber das System an sich braucht auch dringend Reformen, insbesondere bei der Absicherung von Stellen und weg von Befristungen.
Alles klar, danke schön. Weitere Fragen? Ich hoffe, ich übersehe niemanden.
Ich sehe auch niemand.
Alles klar. Falls sich noch weitere Fragen ergeben werden, du bist wahrscheinlich noch ein wenig auf der Veranstaltung, oder?
Ja, meistens irgendwo am Eingang, weil ich da bessere Luft finde. Könnt ihr mich gerne ansprechen.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank.
Danke euch.